Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Ihr hört Subkutan, das Kulturmagazin auf Radio Bern. Computerkultur, diesem Phänomen gehen wir in der heutigen Sendung nach. Ich erinnere mich noch an den Computer von meinem Bruder, einen grauen, viereckigen Kasten, den ich die Disketten wechseln musste, wenn ich im Indiana-Jones-Spiel weiterkomme. Ich erinnere mich an das mühsame Einwählen ins Internet, das immer wieder unterbrochen ist, wo wir das Neue daheim hatten. Jede und jede hat je nach Jahrgang ganz andere Erinnerungen an Computer und ans Internet. Was aber sicher bei allen gleich ist, ist, wie der Computer aus Internet unser Leben verändert hat. Heute eigentlich unvorstellbar, ohne Computer, ohne Internet im Alltag zu sein. Diese Entwicklung hat natürlich auch unsere Kultur beeinflusst. Drei Aspekte gehen wir in der nächsten halben Stunde nach. Als erstes tauchen wir in die Demoszenen ab. Ihre Anhänger machen digitale Kunst. Sie kreieren Echtzeitanimationen, die auf Grossleinwand projiziert und mit Musik unterlegt werden. Wir schauen in die Demoszenen zu Bern rein und wollen wissen, was Bünzlis mit dieser Szene zu tun haben. Dann widmen wir uns dem Internetaktivismus. Dazu schauen wir Beispiele von Anonymous genauer an. Ein Internetphänomen, das verschiedene Gruppen und einzelne Menschen nutzen, um unter diesem Namen im Internet zu hacken oder öffentliche Demonstrationen auszuführen. Ihr habt sicher auch schon die weißen Masken mit den markanten Augenbrauen, einem breiten Lachen und dem Schnauz und dem Geissbart gesehen. Das sind die Masken, die die Anhänger von Anonymous brauchen. Und als drittes hören wir bei einem DJ rein, der mit Disketten auflädt. Er kreiert neue Sound aus den Tönen, die Computer früher von sich gegeben haben. Wie das tönt, erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde. Am Mikrofon begleitet euch Nicola Mohler.
Subkutan.
Die Demoszene trifft sich im Sommer normalerweise in Olten an den Demo Days. Dieses Jahr hat aber kein Treffen stattgefunden. Als Trostpflasterli für die Szene findet diesen Samstag im Kino Lichtspiel in Bern die Bünzli Reboot Party statt. Der Anlass lässt Demo Days von früher wieder aufstehen. Was eine Demo überhaupt ist und was Party mit Bünzlis zu tun hat, das weiss Markus Roth. Er redet mit dem Oleg Labrowski, der die Bünzli Reboot Party organisiert, und dem Andi Jos, dem Präsident vom Verein Echtzeit Digitale Kultur.
Als fachfremde Person denkt man beim Wort Demoszene vielleicht eher an ein Rudel in schwarzen Pullis gekleideten Leuten, die einen grossen Teil von ihrem Sozialleben an politischen Demonstrationen auslebt. Bei der Bünzli Reboot Party, einer Party von der Demoszene, geht es aber um ganz andere Demos. Eine Demo in ihrem Sinn, das ist ein Computerprogramm, das Bild und Ton ausgibt. Digitale Kunst in Echtzeit erzeugt.
Es ist eine Art Musikvideo, wo aber das Video, also die bildliche Bild und zum Teil auch der Ton im Echtzeit produziert ist. Das heisst, dass anstatt einer Aufzeichnung, wie es jetzt mit dem Radio hören, ein Computer produziert die entsprechende Animation.
Das Programmcode hinter einer Demo ist eine Beschreibung, wie dass die Bilder aussehen sollen, wie dass sie generiert werden sollen, wie Musik auch. Oftmals auch Musik wird generiert. Eigentlich ganz genau gleich wie bei Computerspielen. Von der Technik her sind Demos identisch zu Computerspielen, mit, abgesehen von fehlender Interaktion. Also, dort ist dann wieder der Link zum Musikvideo. Man schaut zu, man lässt sich berieseln von diesem audiovisuellen Spektakel, aber wir haben keine Interaktivität.
Der Unterschied zwischen einem Video und einer Demo ist, dass beim Video schon von Anfang an Bild für Bild das ganze Video bekannt ist und auch so auf dem Computer abgeleitet ist. Bei einer Demo werden die Bilder aber erst nach dem Start des Programms berechnet, in Echtzeit.
Also die Demoszene ist eigentlich entstanden aus der, in den 80er Jahren, aus der sogenannten Cracker-Szene heraus. Es ist daraus entstanden, dass die Leute die Software, die sie kopiert haben, und zum Beispiel auf dem Pausenhof vom Schulhaus duschen, auf die Floppy-Disketten, das waren die grossen, bewegbaren, beweglichen Disketten. Und für die, die das kopiert haben, war es wichtig, dass sie ihren Namen bekannt gemacht haben. Die haben so Gruppen gegründet, wo sie sich zusammengetan haben, um die Software zu kopieren, den Kopierschutz zu entfernen und so weiter. Und für den Namen bekannt zu machen, haben sie ganz oft kleine Intros programmiert, wo zum Beispiel so ein Text ist durchgefahren, der sich bewegt hat, wo Musik ist gekommen und ein Logo von dieser Gruppe mit dem Gruppennamen ist angezeigt worden. Und das ist dann immer gekommen, bevor man das kopierte Spiel zum Beispiel gestartet hat. Und daraus, irgendwann hat sich das in den 80er Jahren, Anfangs 90er, hat sich das so ein bisschen angefangen emanzipieren. Da haben die Leute angefangen, nicht nur die Intros vorzuschalten, sondern hey, die zum Selbstzweck anfangen machen, um zu zeigen, hey, wir können tolle grafische Effekte, animierte Effekte erzeugen. Durch das hat sich die Demoszene dann emanzipiert und auch völlig losgelöst von dieser Cracker-Szene, die parallel weiter existiert hat.
Mittlerweile sieht man keine Demos mehr, bevor man ein raubkopiertes Game startet. Die Szene hat sich weiterentwickelt, sie dreht sich mittlerweile komplett selber. Es gibt auf der ganzen Welt jedes Jahr verschiedene Festivals und Wettbewerbe, wo solche Demos gezeigt und prämiert werden. Früher hat es in der Schweiz die Bünzli-Partys in Winterthur gegeben, wo solche Demos zelebriert haben.
Wir hatten so ein gemaltes Maskottchen, selber gezeichnet, digital. Und das hat angeblich, so sagt die Legende, den Namen Bünzli gehabt. Es ist aber dort hier, glaube ich, weder ein politisches Statement noch irgendetwas dahinter, sondern es war einfach lustig gewesen.
Irgendwann sind die Partys dann aber auf Olten gezügelt und haben sich Demo Days angefangen. Das Jahr hat allerdings keine Demo Days stattgefunden. Gewissermaßen als Ersatz und Lückenfüller findet am Samstag im Lichtspiel die Bünzli Reboot Party statt, wo die vergangenen Zeiten von den Bünzli-Partys wieder aufleben lassen.
Also konkret fangen wir an mit einer ganz einfachen Einleitung. Am 5 Uhr würden wir Demos zeigen, die vielleicht nicht spitztechnisch was noch immer sind, aber die verständlich sind für jeden Mann und Frau. In den ersten paar Stunden würden wir einfach zeigen, was los ist und in kurzen Pausen auch erklären, was man sieht. Das ist nicht etwas, wo man muss speziell, man muss keine technischen Voraussetzungen erfüllen, für das zu können geniessen. Später am Abend wird es sogar Workshops geben, wo man kann von einigen Profi-Entwicklern aus der Demoszene wirklich im ersten Hand erfahren, wie Demos gemacht sind, was heute aktuell ist, was braucht man für heute eine interessante Produktion zu machen. Demos sind für manche eher introvertierte Leute eine Chance, extrovertiert zu sein, seine innere Welt zu zeigen. Und das ist einfach Kunst. Oder nicht alles ist Kunst in der Demoszene. Aber ich glaube, dass das Kunst kann jeder geniessen kann.
Wer hat Lust bekommen, sich solche Demos anzuschauen? Auf dem Blog von der Bünzli Reboot Party ist jeden Tag eine neue Demo in Videoform aufgeschaltet. Den Link auf die Seite findet ihr auf rabe.ch unter Subkutan. Oder ihr könnt natürlich ans Festival selber gehen und dort Demos so schauen, wie sie gedacht sind, nämlich in Echtzeit. Die Bünzli Reboot Party, den Samstag ab 5 Uhr im Kino Lichtspiel in Bern. Und so könnt es am Samstag tönen. Wir hören ein Stück von der Demo «Endless Runner» von Okeanos Nuance.
Thank you.
Ihr hört subkutan das Kulturprogramm auf Radio Rabe. Heute beschäftigen wir uns mit der Computerkultur. Dazu gehören Computer, das Internet und inzwischen auch Anonymous.
Sie können Anonymous nicht beitreten. Niemand kann Anonymous beitreten. Anonymous ist keine Organisation. Es ist kein Verein, keine Partei oder gar eine Bewegung. Es gibt keine Charter, kein Manifest, keine Mitgliedsbeiträge. Anonymous hat keine Anführer, keine Gurus, keine Ideologen.
Die Gruppe von Netzaktivisten und Netzaktivistinnen Anonymous hat ein Gesicht. Nämlich die weiße Vendetta-Maske mit dem Schnauz, dem Geissbart und dem breiten Lachen. Die Maske, die man aus dem Film Vendetta kennt, steht bei Anonymous für ihren aktivistischen Charakter. Jeder und jede kann mitmachen, jeder und jede kann sich Anonymous nennen. Veronika Köppel, die zurzeit ein Praktikum bei der Inforedaktion von Rabe macht, hat vom Softwareentwickler und Mitglied vom Chaos Computer Club, Niklaus Hofer, wissen, wie Internetaktivismus funktioniert. Dazu soll das Beispiel von Anonymous dienen.
Sie unterhalten sich nicht auf den bekannten Chatforen wie Facebook und Co. Und so weiss eben nicht jede und jeder, wo es die Gruppe überhaupt zu finden gibt und was sie gerade planen. Sucht man die Netzaktivisten im Internet, sind sie jedoch einfach zu finden. Weil für ihre Aktionen und Angriffe, oder sogenannte Angriffe, brauchen die Hackerinnen und Hacker unbewanderte Helfer und Helferinnen, die mitmachen.
Für solche Angriffe, damit die funktionieren können, müssen halt sich sehr viele Leute beteiligen. Es ist ein dezentraler Angriff und der vertraut einfach darauf, dass ganz viele Leute versuchen, auf eine Seite zuzugreifen. Also man kann es ein wenig vergleichen, vielleicht mit einem Sitzstreik, wo alle Leute sich vor einen Laden setzen und dann kann da niemand mehr rein. Und wenn auch ganz viele Leute versuchen, auf diese Webseite zuzugreifen, dann funktioniert die Webseite nicht mehr. Das wurde dann schon so gemacht, dass eigentlich das sehr einfach war, das entsprechende Programm herunterzuladen und auszuführen, um sich zu beteiligen.
Gestartet haben die Netzaktivisten von Anonymous so eine virtuelle Sitzblockade, um den Whistleblower von Wikileaks zu helfen. 2011, wo Wikileaks seine grossen Enthüllungen gemacht hat, haben nämlich verschiedene Kreditkartenbetreiber den Geldtransfer auf die Konten von Wikileaks gesperrt. Was dann natürlich die Arbeit der Enthüller hat sollen bremsen.
Soweit man weiß, gab es also keine richtliche Anweisung an diese Institute, den Zahlungsverkehr einzustellen. Also die haben das quasi in vorauseilendem Gehorsam haben die beschlossen, jetzt die Zahlungen an Wikileaks einzustellen. Und das hat dann natürlich sehr viele Leute erzürnt. Und das war ja damals auch gross in den Medien, eben die Wikileaks-Veröffentlichungen und diese ganze Affäre. Und deshalb fand es dann auch sehr viele Unterstützer, die sagten, wenn die sich weigern, die an Wikileaks zu zahlen, dann wollen wir die dafür quasi bestrafen. Oder zumindest unserem Unmut darüber Ausdruck verleihen.
Viele einfache Internetnutzer und Nutzerinnen haben so den Hacker geholfen und ihre Solidarität bekundet. Davon hat Wikileaks insofern profitiert, dass man sie nicht mehr nur noch als Kriminelle wahrnimmt. In der Kritik sind jetzt plötzlich die hochlegalen Kreditkartenunternehmen gestanden.
Ein solcher Angriff ist sicherlich ein wirtschaftlicher Schaden für eine Institution wie PayPal. Einerseits brauchen sie Leute, die sich damit beschäftigen, also die irgendwie diesen Angriff erkennen und den versuchen abzuwehren, dann verursacht das natürlich eine hohe Last auf ihren Systemen. Aber ich denke, der größte Schaden kommt dann halt davon, dass legitime Benutzer, die den Dienst gerne für andere Dienste nutzen möchten, in dieser Zeit das nicht mehr können. Und das verursacht sicher einen wirtschaftlichen Schaden. Aber ich denke, das waren sehr kurzfristige Auswirkungen.
PayPal und Post sind heute florierende Unternehmen. Der wirtschaftliche Schaden, der für uns Privatpersonen wahrscheinlich der Ruin wäre, hat den Riesenunternehmen nur wenig geschadet. Es sieht also fast so aus, als hätte solche Blockade vor allem Protestcharakter. Viele Einzelne haben ihre Mittelfinger den Finanzmächten gezeigt und natürlich diskutiert die Öffentlichkeit fleissig mit. Trotzdem werden Hacker und Hackerinnen in der Öffentlichkeit vor allem als destruktive Gestalten wahrgenommen. Ominöse, chaosverbreitende Unbekannte. Der Niklaus Hofer ist nicht Anonymous, man weiß es nicht, aber er ist Softwareentwickler und Mitglied vom Chaos Computer Club Schweiz.
Wir haben eine etwas andere Ansicht auf den Begriff Hacker. Also bei uns bezeichnet man als einen Hacker eine Person, die sich halt grundlegend für die Technik interessiert und die Technik versucht auch für Dinge zu nutzen, für die sie nicht ursprünglich vorgesehen war, gerade was Computer und Computerprogramme anbelangt, aber auch außerhalb der Computerwelt. Und das ist ein Prozess, der sehr kreativ sein kann und auch sehr positive Resultate zutage führen kann. Unter dem Begriff Hacker verstehen wir nicht Personen, die destruktiv Dinge zerstören oder beschädigen wollen.
Wer sich mit dem Softwareentwickler Niklaus Hofer oder anderen Mitgliedern vom Chaos Computer Club über das Thema unterhalten will, trifft sie jeden Donnerstagabend in der Brasserie Lorraine im Chaos Computer Club Stammtisch an.
Теперь я для вас робот. Мною можно управлять, значит я робот.
Я батарейку зарядил. Теперь я снова полон сил. Ведь я и ты роботы.
Я и ты роботы.
Я и ты роботы.
Я и ты роботы.
Я твой слуга. Через край, за нами только поспевай. Ведь я и ты роботы.
Я и ты роботы.
Я и ты роботы.
Я и ты роботы.
Я твой слуга.
Я твой работник.
Я твой слуга.
Я твой работник.
Я твой работник.
Wer kennt sie nicht, die Töne, die früher Computer von sich gegeben haben? Schon in dieser Zeit haben kreative Köpfe mit diesen Tönen experimentiert. Mit dem 8-Byte-Sound der C64er. Der Medienkünstler und Musiker David Pfluger ist ein DJ, der mit alten Computerdisketten auflädt. Der Tom Hensel hat den Künstler besucht.
Computer Commodore 64, oft einfach C64 genannt, war nicht nur big in Japan, er gilt als meistverkauftester Heimcomputer weltweit. Weshalb auch sein markanter 8-Bit-Sound weite Verbreitung fand und heute noch von vielen als der Computersound schlechthin empfunden wird. In seinem Projekt Games packt der Medienkünstler und Musiker David Pfluger seine alten C64s wieder aus und spielt Diskettenjockey.
Games ist ja eine Abkürzung, heisst Game Arcade Music Entertainment System. Und Game Arcade ist klar, eben, es sind Sounds von Games, sind Sounds, die man kennt aus der C64-Game-Zeit. Die Installation ist ja zusammengebaut aus zwei Commodore 64, die eigentlich in eine Hülle eingebaut sind. Und die habe ich in die Hülle eingebaut, damit ich sie beide bedienen kann und entsprechend immer wechselseitig entsprechende Dateien laden, ab Disketten, ab diesen Drives hier. Und auf dem anderen Computer wird dann die Musik abgespielt, oder? Und die Dateien, die ich lade, sind ja eben im Prinzip drei verschiedene Sorten von Musik. Einerseits sind es Games, oder es sind Crackedy Games, die wie so ein vorgeschaltetes Demo haben vom Cracker. Und die haben auch viel recht geile Musik geschrieben und das vorne dran da. Oder dann die dritte Variante ist Musik, die irgendjemand geschrieben hat und nur einfach eine Musikdatei ist, die ich dann ab der Diskette lade. Die Laderei hat immer saumässig Zeit gebraucht. Und dann, ja, dann kann man mit Run kann man die Geschichte starten. Musik hat einfach saumässig Drive irgendwie, also es hat so einen ganz eigenen Charakter und ich habe mir dann gedacht, ja eigentlich kann ich ja, wie eine DJ Platten auflegt, kann ich Disketten auflegen und halt die Games laden und dann mischen und genauso über ein Mischpult die Übergänge machen von einem Lied zum nächsten und das nächste Lied laden, oder? Ich hatte auch noch die Idee, dass man dann die, was auf diesen Bildschirm kommt, als Visuals verwenden kann. Aber schlussendlich ist es dann doch relativ statisch und über eine Laufzeit von 2 Minuten oder so, wo ein Lied läuft, ist es irgendwie visuell nicht genug interessant. Also man müsste wie noch jemanden haben, der dann mit dem auch visuell etwas anfängt oder so, dann könnte man es machen. Aber eben, die Games sehe eigentlich nur ich.
Thank you. Mehr Info über den David Pfluger und sein Projekt Games findet ihr auf rabe.ch unter Subkutan.
Achtung, Kulturspitze!
Das waren drei Beiträge, die sich mit verschiedenen Aspekten der Computerkultur beschäftigt haben. Weniger elektronisch geht es an folgenden vier Veranstaltungen an diesem Wochenende in Bern zu und her. Beim musikalischen Adventskalender gibt es jeden Tag ein Benefizkonzert. Die Kollekte geht zur Hälfte an die Musikerinnen und Musiker, die andere Hälfte an syrische Kinder. Jeden Mittag von 12 bis 12:30 in der Heilige Geistkirche zu Bern. Immer nach dem Sinn im Leben zu suchen, ist anstrengend. Im Hotel Absurdistan kann man sich von einem Sinnsuch-Burnout erholen. Der U16 von der Jungen Bühne spielt das Stück Absurdistan am Freitag, Samstag und Sonntag auf der Bühne im Brückenpfeiler Junge Bühne Bern im Dalmatik. Groove, afrikanische Rhythmen und Indie-Pop. Das lieben die Musikerinnen und Musiker von Fugu Mango. Die Band aus Brüssel spielt am Samstag um 9:30 im Café Kairo. Klangkartoffel, Konzert an jedem Wochentag im Proggerhof noch bis am 23. Dezember. Heute Abend spielt Dem Fleur um 7:30. Diese und viele andere Kulturveranstaltungen findet ihr in der aktuellen Ausgabe der Berner Kulturagenda. Die habt ihr heute mit dem Anzeiger im Briefkasten oder ist immer elektronisch abrufbereit auf www.bka.ch. Das war Subkutan auf Radio Bern. Wollt ihr uns etwas mitteilen, dann schreibt uns an subkutan@rabe.ch oder postet auf unsere Facebook-Seite. Die Beiträge der heutigen Sendung haben Markus Roth, der Tom Hensel und die Infopraktikantin Vanessa Köppel gemacht. Nächste Mittwoch um 11:30 schaut Subkutan Backstage und nimmt euch mit hinter den Vorhang. Wir von Subkutan wünschen euch eine gute Woche und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuschaltet. Ich bin Nicola Mohler und wünsche euch einen schönen Tag.
95,6 MHz. Yeah!